Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Büchermacher. Wir sind bei Folge 117 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 55. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Naja, wenn wir es genau nehmen, ist die Autorin Hannelore Valentschak. In dem Buch Das Fenster zum Sommer, das in unserer Reihe Perlen der Literatur erschienen ist, haben wir mittlerweile, glaube ich, rund 9 Folgen vorgelesen. Wir sind heute bei der vorletzten Lesung. Wir befinden uns bei Seite 220. Draußen war es schon sehr warm. Es gab Schlieren in der aufgeheizten Luft. Der Rauch stieg steil und zuversichtlich empor und war von einem besonderen festlichen Weiß. Ich machte das Fenster auf und holte tief Luft. Wird es Ihnen zu kühl, Herr Doktor? Och nein, lassen Sie ihn nur. Das waren die üblichen Floskeln der Höflichkeit zwischen uns, zum Teil eine reine Gewohnheitssache. Im anderen Teil war etwas wie Vorsicht im Spiel, die Angst, es könnte offenkundig werden, wie sehr wir in Wahrheit einander zum Teufel wünschten. Für mich reichte all unser guter Wille nicht hin. Wir kamen halbwegs miteinander aus, weil wir so außerordentlich höflich zueinander waren, umso höflicher, je stärker die Spannung. Ich war für gewöhnlich froh, dass die Sicherung hielt. Doch heute spürte ich deutlicher als sonst, dass diese Sicherung auch eine Art von Lähmung war. Und es rumorte der Wunsch in mir, sie mit einem knallenden blauen Funken durchzubrennen. Da Julia Wirth aus dem Zimmer gegangen war, sagte ich, so ein prachtvoller Märztag, nicht wahr? Man kommt in Versuchung auf und davon zu gehen. Oh, ich weiß, dass dies kein Ausspruch war, durch den ein Mann wie Dr. Eberhard eine innere Bereicherung erfuhr. Doch er war ehrlich gemeint, so ein Wort von Mensch zu Mensch, wie es doch jeder manchmal nötig hat. Erwiderte Dr. Eberhard, wobei er das Wort so sehr in die Länge zog und derart demonstrativ seine Fachzeitschrift weiterlas, dass all dies in seinem Zusammenspiel der Gipfel der Interessenlosigkeit war. War es wirklich seine Absicht, mich fühlen zu lassen, dass ich für seinen Geschmack zu intim geworden war? Und wenn ja, war es zumutbar, sich danach zu richten? Oh Gott, was du geeint hast, sollen die Menschen nicht trennen. Es ist wahr, doch ich meine, sie sollten auch das, was du getrennt hast, nicht täglich 9 Stunden in einem Raum zusammenschließen. Ich schmiss das Fenster zu und das sollte Amen bedeuten. Dr. Eberhard schaute mich verwundert an, doch war sein Erstaunen frei von Leidenschaft. Es war weder Empörung herauszulesen, noch irgendein Interesse am Anlass für solch einen Zorn. Und gerade deshalb brachte er mich so weit, dass mir der Vorfall peinlich war. Oh, Verzeihung, Herr Doktor, aber bitte sehr. So war der Zustand, den wir Frieden nannten, ohne viel Aufwand wiederhergestellt. Ein wenig später war Julia Wirth wieder da und diese verkümmerte Abart des Lebens ging weiter. Er starb in Schweigen, er starrte in Frost und glühte in seinem Kern von Ungeduld. Schöner Himmel über den Dächern, silberner Vogelflug und wir sitzen da und warten, dass Mittag wird. Es war wenig zu tun an diesem Vormittag. Nun ja, wir kennen das schon, es ging trotzdem vorbei. Es kam wie immer die Mittagspause, in der Frau Gartner doppelt tot war, in der ich allein in die Kantine ging, wo ich Leberkäse mit Salzkartoffeln aß, wo ich fremde, teilnahmslose Gesichter sah und manchmal immer noch zu träumen glaubte. Ich aß hastig den Leberkäse, gegen den ich zwar keine Abneigung hatte, der aber doch nur ein Essensersatz für mich war und schloss als Lebensersatz einen kurzen Spaziergang an. In einem Stehespresso trank ich Kaffee, der ziemlich kraftlos war und nach Gerbsäure schmeckte, ging durch viel Straßenstaub ins Büro zurück und war schließlich froh, als ich dort ankam. Ein Widerspruch, den ich nie ganz enträtselt habe. Es musste wohl meine Unruhe sein, die im Ortswechsel ihre Stillung suchte und fand, wenn auch der Ort, an dem ich geriet, mir nach kürzestem Aufenthalt wieder zum Überdruss wurde. Besonders an diesem Tag spürte ich einen starken Motor in mir, der leer lief und, da er nichts zu treiben hatte, Impulse von sinnloser, zielloser Unrast erzeugte. Es lag vielleicht an der belebenden Luft, ich spürte geradezu die Verbrennung in mir. Milliarden winzige Quellen der Kraft auf Kosten meiner Lebenssubstanz. Ein schrittweise sich ereignender Tod und die ununterbrochene Frage, wozu? Auch am Nachmittag gab es nichts zu tun, als da zu sitzen und Geduld zu haben. Und jeder Pulsschlag war unterdrückte Rebellion, ein Klopfsignal, wie es Eingekerkerte von Zelle zu Zelle weitergeben. Hinaus, ich will fort von hier, lasst mich hinaus. Die Zeit verrann nicht, sie versickerte nur. Das taube Gestein dieser Lebensform saugte sie auf. Sie sickerte in verborgene Hohlräume ein, Sekunden, die einander wie Wassertropfen glichen, ohne Farbe, ohne Duft und ohne Eigenart. Sie schufen kein Mosaik, kein Erinnerungsbild, nur einen dumpfen Staudruck, der ständig zunahm. Es kam so weit, dass ich ernstlich glaubte, die nächste Stunde nicht mehr erreichen zu können. Etwas Tückisches, Leises, Zähes hielt mich fest, das nicht körperlich und somit nicht zerstörbar war. Ich sammelte alle Kraft, um das nächstbeste Hindernis, das sich greifen und brechen ließ, dafür büßen zu lassen, griff blindlings nach einem Bleistift und biss zu. Ich spürte, wie das Holz zerbarst, wie es nachgab, als sich meine Kaumuskeln spannten und wie zuletzt auch die Bleistiftmine gleich einem Rückgrat auseinanderbrach. So verhalf ich mir zu dem Gefühl, mich ordentlich meiner Haut gewehrt zu haben, und es war wieder eine Weile hier auszuhalten. Und schließlich war ein Ende abzusehen, das nicht auch gleich das Ende des Lebens war. Ein paar Tage noch, ein paar Meilensteine am Weg, und ich traf an jener Wegkreuzung Joachim. Vielleicht gab es schon Sprossen an unseren Rosenbäumen in Kornreihen, aus denen bald Blätter und dann die Knospen kamen. Ich war wachsam genug, den Gedanken fortzuschieben. Er war noch verfrüht und gehörte nicht hierher, nicht zu diesem großen, blauen und leeren Tag, an dem ich von Joachim noch nichts wissen durfte. Doch da der laufende Motor in mir mich in Schwung hielt und zum Weiterdenken zwang, tauchten andere Bilder gleich flackernden Lichtzeichen auf. Es lief hektischer als sonst jener Vorgang ab, bei dem aus einem Netzwerk von Satzrudimenten, von huschenden Farben, verschlüsselten Zeichen, von ständig zerfließenden Bildkonturen die Geisterlandschaft der Innenwelt entsteht. Ich sah Tante Priska und Frau Wurm sich einen Augenblick zueinander neigen. Ich hörte Tante Priska Rosa sagen, und zugleich verblasste das Bild dieses Rosengartens doch so, dass es als Hintergrund immer noch da war, und ich empfand es als überaus lächerlich, den Anblick einer Rosenblüte im Geist mit jenem Namen zu verbinden, den Tante Priska ihrer Freundin gab. Es inspirierte mich zu einem Gesetzesentwurf, der bestimmte Namen für bestimmte Personen verbot. Sie sollten gezwungen werden, ihn abzulegen und einen anderen passenden anzunehmen. Mein Blick fiel auf Julia Wirth, die soeben aufstand und, als sie mit platten Schritten den Raum verließ, so wenig Anmut wie eine Panzerechse besaß. Für sie, die schon fast nicht mehr menschenähnlich war, ich übertrieb voll Genuss meine mitleidlosen Gedanken, hätte man einen geeigneten Namen, der genügend grotesk war, erst erfinden müssen. Aber nein, sagte ich mir dann, so etwas wäre zu hart. Jeder Mensch und somit auch Julia Wirth hat ein natürliches Recht auf etwas, das an ihm schön ist. Lassen wir ihr daher ihren schönen Namen. Nur, dass Dr. Eberhard Harald hieß, war ein Umstand, den ich nicht gelten lassen konnte. So ein frischer, offener Name für jemand wie ihn? Er sollte besser Lias, Jura, Kreide, Sandstein, Muschelkalk oder Keuper heißen. Er saß über seine Arbeit gebeugt und sah aus, als habe er jedes Minenspiel mangels Übung im Laufe der Zeit verlernt. Ich stellte mir vor, dass er eines Tages starb, aber nicht, wie es üblich ist, durch Erlöschen der Lebenskraft, sondern durch das Erlöschen der Anteilnahme am Leben. Und wenn auch, was ging es mich an? Warum reizte es mich so? Warum war meine Angriffslust kaum noch in Zaum zu halten? Ich verspürte den alten, tollkühnen Wunsch, ihn durch irgendetwas aus der Reserve zu locken, zum Beispiel etwas so Verrücktes zu tun, dass er einfach dazu Stellung nehmen musste. Wie verlockend es etwa war, eine Frage auszusprechen, die so ungewöhnlich wie selbstverständlich und von allgemeinster Wichtigkeit war, mitten in sein gelbes Gesicht, in seine pulvertrockenen Gedanken hinein. Und wenn er danach auch über mich seine dementsprechende Meinung hatte, ich hielt sie schon aus, ich war nicht mehr lange hier. Ein Wirbel der Freude drehte sich, ergriff mich und ließ mich überschäumen. Er riss mir geradezu jene Frage aus dem Mund, als sei sie soeben zu eigenem Leben erwacht. Was ich schon lange einmal wissen wollte, Herr Doktor, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Er hob verblüfft sein Gesicht, das sich rosa färbte. Sie meinen doch nicht mich? Aber freilich, wen denn sonst? Eine ganze Weile blieb es peinlich still, was mir seltsamerweise viel Vergnügen machte. Eine Freude, die der Freude des Stürzens glich. Dr. Eberhard gewann seine Fassung zurück. Er legte die alte Distanz zwischen sich und mich. Verzeihung, wollen Sie das wirklich wissen? Ja, ganz zweifellos, sonst hätte ich nicht gefragt. Und ich habe zweifellos das Recht, die Antwort darauf nicht geben zu wollen. Ich rede nämlich über derlei Dinge nicht gern. Ach, tatsächlich nicht? Ich trat einen Schritt auf ihn zu, während er, wie sein Blick mir deutlich verriet, sich innerlich um 100 Schritte entfernte. Tatsächlich nicht. Welches Thema bevorzugen Sie denn? Den guten Morgen oder guten Abendgruß? Oder ob es den einen stört, wenn der andere das Fenster aufmacht? Oder was Gießstrahl auf Französisch heißt? Wissen Sie was? Ich halte das nicht mehr aus. Da ist mir eine ehrliche Feindschaft noch lieber. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich will keinen Aufschluss über Ihr Innenleben. Sie haben aber nicht das Recht. Das muss ich Ihnen einmal sagen, Herr Doktor, diesen Raum hier, in dem ich leben muss, zu einem Vakuum zu machen. Als ich dies sagte und immer tiefer in einen Sog geriet, galten die ersten Worte noch einer Person, der Person Dr. Eberhards, der mich seltsam erwartungsvoll ansah. Dann aber verlor er seine genaue Kontur und war gleichsam nur noch ein Vorwand für das, was kam. Er nahm stellvertretend die Anklage hin, die in Wirklichkeit einem Zustand galt, der ihm möglicherweise so wenig behagte wie mir. Wissen Sie, wie wir hier miteinander leben? Wie Leute in einem Eisenbahnabteil. Und sogar dort geht es noch gemütlicher zu als bei uns. Dort wechselt wenigstens das Publikum. Wenn ich spüre, dass mein Vis-à-vis mich nicht leiden kann, dann kann das höchstens ein paar Stunden dauern, aber Gott sei Dank nicht jahrelang, so wie hier. Ich hatte mich natürlich darauf eingestellt, auf all dies eine Antwort zu bekommen, da ich in dem Mann, der es hören musste, alles nur keinen Gesprächspartner sah. Es war mir fast lästig, dass sie trotzdem kam. Ach, und an all dem soll ich schuld sein, ich ganz allein? Ich weiß es nicht, sagte ich. Es ist ja auch schließlich egal. Nach ein paar Stationen steige ich ohne dies aus. Ich hätte gar nicht mehr davon anfangen sollen und lange Debatten zu führen, zu weit und zu nichts. Es war schwer, mit Ihnen zusammen zu sein. Das wissen Sie nun. Ich habe es Ihnen gesagt. Vielleicht wird mir das später eine Genugtuung sein, vielleicht wird es mir auch leid tun. Wer kennt sich schon so genau aus? Nein, bitte sagen Sie nichts. Beenden wir das Gespräch oder besser gesagt, es war ja ein Monolog. Lassen wir uns auf ein Gespräch nicht ein. Es wäre schließlich das erste Mal, nicht wahr? Und es ist schon zu spät für einen ersten Versuch. Dr. Eberhard schwieg, aus Verblüffung, wie mir schien, und nicht so sehr, weil er meine Meinung teilte. Doch merkte ich ihm keine Gekränktheit an, im Gegenteil, er war freundlicher als sonst. Er schaute mich im Laufe des Nachmittags ein paar Mal lange und nachdenklich an und ich nahm mit Absicht keine Notiz davon. Ich buchte, was sich ereignet hatte, als Sieg, war berauscht davon und dachte nicht daran, dass in jedem Sieg schon der Keim einer Niederlage steckte. 10 Minuten vor Dienstschluss kam Herr Heidekuhn und legte mir eine Nummer von Welding Research auf den Tisch. Ich möchte, dass Sie heute noch? Es ist 5:10. Ich hatte noch viel überschüssige Kraft und verpulverte sie jetzt bedenkenlos. Noch nie hatte ich mich so sehr im Recht gefühlt. Ich war mit Dr. Eberhard fertig geworden und hatte auch keine Angst vor Herrn Heidekuhn. Nein, diesmal hatte ich keine, ich spürte das. Nicht einmal so etwas wie Zorn war zurzeit in mir, kein Gefühl, etwas schlucken zu müssen, das bitter und ekelhaft war. Ich war unverletzlich und frei. Ich hatte mich fest in der Hand. Ich hatte die Möglichkeit für mich selber etwas zu tun, überhaupt erst heute richtig kennengelernt. Ich sagte, es tut mir leid, Herr Heidekuhn, Sie hatten 9 Stunden Zeit, mir Arbeit zu geben. Ich habe einen ganzen Tag hier abgebüßt. Ich bin vor Langeweile fast umgekommen. Warum haben Sie mich nicht beschäftigt in all der Zeit? Fürwahr, es wäre ein Gnadenakt gewesen. Aber nein, es ist ja viel amüsanter für Sie, erst knapp vor Dienstschluss über mich zu verfügen. Boah, das ist ja reizend, sagte Herr Heidekuhn. Es war schwer für mich, ihm nicht prall ins Gesicht zu lachen. Mir fiel ein, dass er damals, als ich zu ihm gegangen war, um ihm mitzuteilen, dass meine Heirat bevorstand, gleichfalls »Das ist ja reizend«, erwidert hatte. Bloß hatte damals sein Gesicht eine Politur von erzwungener Freude gehabt, während es jetzt bis in die Haarwurzeln rot wurde. Sein dünner, breiter Mund sah gefräßig aus und kaute an etwas, das diesmal kein Lachen war. Er hätte mich zweifellos eingeschüchtert, wenn nicht hinter der blutroten Maske aus Zorn schon ein anderes Gesicht in Bereitschaft gewesen wäre, das mir lächelnd viel Glück für meine Zukunft wünschte. In ein paar Wochen würde es soweit sein. Und wer ist der Glückliche, wenn ich fragen darf? Dr. Berger. Das ist doch nicht etwa der Mann, der bei Nabor seit März Verkaufsleiter ist. Ja doch, Herr Heidekuhn, woher kennen Sie ihn? Oh, ich kenne nur seinen Namen durch meinen Sohn. Kurzum, es stellte sich heraus, dass Herr Heidekuhns ältester Sohn bei Nabor war. Sein Vorgesetzter war Joachim. Er war es jetzt schon, in diesem Augenblick. Es bemerkte niemand außer mir, wie das Schicksal seine Kapriolen machte, wie es ratschlagend, bunt und schellenklirrend auf dieser Sekunde seinen Tanz vollführte, einen Narrentanz. Wenn du nur wüsstest, dachte ich vergnügt. Dr. Eberhard und Julia Wirth schauten der Auseinandersetzung zu, gespannt, amüsiert, wie einem Theaterspiel. Sie sagten kein Wort, doch ich spürte, sie gaben mir recht. Dies war der Moment, in dem wir Verbündete waren. Herr Heidekuhn stand aufgereckt vor mir, kein Zentimeter an ihm, der nicht ausgenützt war. »Es tut mir ja überaus leid, Fräulein Ursula, dass Sie heute so Schreckliches durchzumachen hatten. In der nächsten stillen Stunde, die mir bleibt, widme ich Ihnen ein paar Gedenkminuten. Und trotzdem hat mich das Schicksal auserwählt, Ihnen neue leidvolle Prüfungen aufzuerlegen.« Er persiflierte den salbungsvollen Ton, der gewissen Predigern eigen ist, und genoss gleich mir die Situation, wenn auch aus gänzlich anderen Gründen. Als er fertig war, tippte er auf das Journal und änderte plötzlich seine Stimme zu einem schneidenden Kasernenhofton. »Das hier wird heute noch erledigt. Ist das klar?« Ich fühlte ein kaltes Vergnügen, als ich sagte, »Ich habe keine Lust, Herr Heidekuhn«, und als ich, da es 5 Uhr geworden war, den Mantel anzog und das Büro verließ. Die Verzagtheit und die Ernüchterung waren nahe daran, mich einzuholen. Ich blieb nur so lange innerlich in Schwung, wie meine Entrüstung über den Vorfall anhielt, wenn auch die klare, hochprozentige Luft noch immer eine berauschende Wirkung hatte. Sie hatte das Letzte aus mir herausgeholt. In der Straßenbahn spürte ich schon, wie müde ich war. Im Grunde genommen hat es keinen Sinn gehabt, zu so einem Zeitpunkt solche Szenen zu machen. Was hatte ich damit gewonnen? Wahrscheinlich nichts. Auf einmal war es mir unangenehm, noch einmal darüber nachzudenken. Ich hatte etwas getan, was meinem Wesen fremd war. Auf keinen Fall hätte ich es getan, bevor ich Joachim kennengelernt hatte, und so besehen war es eine gefährliche Narrheit. Ach, was! Wir beenden die Lesung für heute, die vorletzte mit Hannelore Valentschak. Es ist wieder sehr spannend und natürlich wird das letzte Kapitel noch spannender. Sie müssen sich 2 Wochen gedulden. Nächste Woche kommt der Podcast Büchermacher Folge 118, ein Interview mit dem Journalisten Boris Langendorf im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 56. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wünsche Ihnen alles Gute. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Auf Wiederhören.